Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns heute so schönes Wetter schenkst. Und wir danken dir, dass wir heute daran denken dürfen, dass du uns so viele gute Gaben wieder wachsen lassen hast in diesem Jahr. Danke, dass wir das in einem Gottesdienst tun können. Und danke, dass du uns versprochen hast, dass dort, wo deine Gemeinde sich versammelt, du mitten unter uns bist. Deswegen wollen wir dich jetzt begrüßen und freuen uns, dass du da bist. Und wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt diese Zeit segnest. Amen. Als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, zog er auch durch Samaria und Galiläa. Da traf er in einem Dorf 10 Männer, die alle Aussatz hatten. Sie hielten die vorgeschriebene Entfernung zu den Gesunden ein, riefen aber mit lauter Stimme: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus blickte zu ihnen hinüber und sagte: Geht und zeigt euch den Priestern. Sie gingen los, und noch während sie unterwegs waren, wurden sie vom Aussatz befreit. Nachdem er gemerkt hatte, dass er geheilt war, kehrte einer von ihnen auf der Stelle um und warf sich zu Jesu Füßen. Lauthals dankte er Jesus überschwänglich und pries Gott für die Gnade, wieder gesund zu sein. Dieser Mann war ausgerechnet ein Samariter. Jesus schüttelte den Kopf. Wurden nicht 10 geheilt? Wo sind denn die übrigen 9? Wollte denn kein anderer zurückkommen und Gott die Ehre geben, außer diesem Fremden? Dann wandte er sich an den Mann. Steh auf und mach dich auf den Weg. Dein Glaube hat dich geheilt und gerettet. Das war die Geschichte. Und jetzt werden die Kinder unten im Kinderraum noch etwas Näheres über die Geschichte erfahren. Und die Erwachsenen dürfen an der frischen Luft bleiben und auch etwas über diese Geschichte erfahren. Erntedank. Es ist ja in vielen ländlichen Regionen und Dörfern so, dass jedes Jahr ein Erntefest gefeiert wird. In diesem Jahr geht es, glaube ich, durch Corona, ist das so ein bisschen, nicht ganz so einfach. Es ist gut, wenn wir Menschen immer mal wieder an die Dankbarkeit erinnert werden. Wenn wir das so sehen, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Wir hatten jetzt 3 trockene Jahre, wo wir gemerkt haben, okay, so selbstverständlich ist das gar nicht, dass etwas wächst. Nun hatten wir es im Westen, glaube ich, ein bisschen besser als im Osten. Es gab im Osten so, gerade Brandenburg, glaube ich, so die Gegend, wo überhaupt kaum Regen gefallen ist und wo auch so vertrocknete Felder zu besichtigen waren. Und ehrlich gesagt, wenn ich so trockene Felder sehe, das macht irgendwas mit mir. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Vielleicht geht es auch hauptsächlich den Bauern so. Aber da erinnern wir uns wieder daran, ja, das wächst nicht einfach so, selbstverständlich, sondern es braucht viele Bedingungen, damit etwas gut wachsen kann. Manchmal braucht es vielleicht auch einen Mangel, damit wir aus so mancher Gedankenlosigkeit aufwachen. Leider ist es ja oft so, erst wenn wir etwas nicht mehr haben, erinnern wir uns daran, dass wir es mal hatten, und dann wird auf einmal der Wert dieser Sache wieder groß. So wird es vermutlich auch den aussätzigen Männern gegangen sein, von denen wir in der biblischen Geschichte gehört hatten. Wer krank wird, lernt Gesundheit nochmal ganz anders schätzen, als wenn man immer stämmig, frisch und gesund ist. Aussatz kennen wir unter dem Namen Lepra. Das ist eine bakterielle Infektionskrankheit, in deren Krankheitsverlauf ganze Körperteile absterben können. In biblischen Zeiten waren Menschen, die sich mit Lepra infizierten, zumeist dem Tode geweiht. Damals gab es keinerlei Antibiotika. Ich glaube, damit kann man das behandeln. Wir haben eine Ärztin unter uns, die wird das wissen. Kann man das behandeln? Aber damals war keinerlei Kraut dagegen gewachsen. Deshalb konnte man sich nur durch strikte Isolations- und Quarantänemaßnahmen schützen. Für die strikte Einhaltung der Maßnahmen waren damals die Priester verantwortlich. Sie waren das Gesundheitsamt der damaligen Zeit. In Corona-Zeiten bekommt diese Geschichte, ihr merkt es schon, ganz neue Aktualität. Wer wegen Corona in Quarantäne musste, kann in Ansätzen, sage ich mal, in Ansätzen erahnen, was das für die Betroffenen damals bedeutete. Absoluter Entzug sozialer Kontakte. Unter Einhaltung der Abstandsregeln schob man, im Bilde gesprochen, den Kranken das Essen mit der Stange zu. Das ist Originalton von Günter Kiesekamp, der das auch erlebt hat. Der hat mir gesagt, im Pflegeheim, er musste in Quarantäne, da wurde ihm das Essen sozusagen mit der Stange durchgeschoben. Deswegen habe ich das jetzt mal so gesagt. Es ist nicht so einfach, wenn man im Pflegeheim liegt in Corona-Zeiten und dann eben Quarantäne da verordnet wird. Gestorben wurde in grausamer Einsamkeit. Es gab damals richtige Lepra-Dörfer, in denen die Kranken untergebracht waren. Wer in so einem Dorf landete, fand sich im finstersten Elend vor. Das war wirklich so. Ausgeliefert dem Siechtum der Krankheit, entstellt unter entstellten Menschen, zerbrachen die Menschen nicht nur körperlich, sondern litten an ihrer maßlosen Hoffnungslosigkeit unter besonders psychischen Qualen. Denn da war wirklich gar keine Hoffnung mehr. Sie warteten förmlich auf den Tod. Das ist schon was Trauriges, wenn man, ich sag mal so, ein Toter unter Toten ist, ja. Unsere Geschichte aus der Bibel berichtet, wie Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, im Grenzland. Wer die Geografie kennt, wundert sich erstmal, wieso steht da zwischen Samaria und Galiläa. Galiläa liegt ja im Norden, Samaria mehr im Süden. Da müsste ja erst in Galiläa losgelaufen sein und dann durch Samaria. Da ist aber gemeint das Grenzland. Er lief auf der Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Nun sind Grenzwege oft Niemandsland. Auf solchen Streifen wohnt kaum jemand. Das galt vor allem für diesen Grenzweg. War doch Samaria in den Augen der Juden ein absolutes No-Go-Area. Ein gefährliches Provinzland, ein durch Migration verseuchtes Gebiet. Die Ursache dafür lag in uralter Zeit, als die assyrische Besatzungsmacht unterworfene Völkerschaften aus dem syrisch-mesopotamischen Raum nach Samarien deportierten, um dort eine Mischbevölkerung entstehen zu lassen. Mit dieser Maßnahme wollten sie das Nordreich Israels für ihre Zwecke schwächen und destabilisieren. Also das war so eine Kriegsmaßnahme. Nun hatte man vermutlich in diesem Niemandsland so eine echte Lepra-Station eingerichtet, also ein Lepra-Dorf. Und durch dieses Lepra-Dorf ging nun Jesus hindurch. 10 Lepra-Kranke standen in sicherer Entfernung und sahen Jesus kommen. Normalerweise wäre es ihre Pflicht gewesen, warnend "Unrein, unrein!" zu rufen. Doch als sie Jesus sahen, regte sich in ihnen Hoffnung. Vielleicht ist ja Jesus, von dem sie schon viel gehört hatten, der letzte rettende Strohhalm. Es war bis zu ihnen durchgedrungen, wie Jesus bereits Menschen geheilt hat. Wenn schon alles andere nichts hilft, vielleicht hilft ja Jesus gegen Lepra. Und so riefen sie aus befohlener Entfernung statt dem vorgeschriebenen "Unrein, unrein!" "Jesus Meister, erbarme dich unser!" Stolz spielte keine Rolle mehr. Seitdem die Katastrophe über sie hereingebrochen war, sie alles verloren hatten, galten für sie die Notstandsregeln. War es vorher undenkbar, sich an diesen Wanderprediger zu wenden, wird das auf einmal die letzte Rettungsoption. Und dann heißt es so eindrücklich im Bibeltext, als Jesus sie sah. Jesus ging nicht achtlos an ihnen vorüber, hätte er auch machen können. Ach, das sind bloß Leprakranke, schnell vorbei, man kann sich anstecken. Er ging nicht achtlos an ihnen vorüber und angewidert, sondern da heißt es, er sah die Männer. Und dabei sah Jesus alles. Nichts blieb ihm verborgen. Er sah ihre ganze Würde. Was ja uns manchmal normalerweise sehr schwer fällt, wenn wir stark entstellten Menschen begegnen, manchen Obdachlosen, wo wir lieber vorbeigehen, vom Alkohol gezeichnete Alkoholiker, vielleicht auch schwerstbehinderte Menschen. Er, Jesus, sieht trotz allem Entstellten die Würde dieser Männer, die Gott in ihnen und jedem Menschen sieht, die Gott auch jedem Menschen auf dieser Erde geschenkt hat. Jedem Menschen, mir und dir und auch denen, denen das Leben so schrecklich mitgespielt hat. Aber natürlich sah er auch die grässliche Fratze der Krankheit, die diese Männer dermaßen entstellte, und er sah ihre unsägliche Not. Und ihr ganzes, diese ganze zerstörerische Dimension dieser Krankheit. Manchmal muss ich mir vorstellen, wie schwer muss es Jesus gefallen sein, als Sohn Gottes, der ja in der Herrlichkeit Gottes war und diese Herrlichkeit kannte, diese ganze Not und Verlorenheit der Menschen zu sehen. Auch manche innere Not, die unseren Augen verloren bleibt. Vielleicht sind so manche Entscheidungen, das werdet ihr auch kennen, die man mal getroffen hat, dann aber nachts nicht schlafen lassen. Vielleicht ist es auch handfeste Schuld, die man auf sich geladen hat und die dann die Seele irgendwie niederdrückt. Manchmal muss ich denken, hätte ich das jetzt lieber mal nicht gesagt? Oder hätte ich das mal lieber nicht geschrieben? Oder hätte ich jenes mal nicht gedacht? Wer von uns kennt nicht diese inneren Kämpfe, die wir oft ausfechten, ohne dass es andere merken? In unserer Seele, in unserem Tiefsten. Die innere Dunkelheit, die runterzieht, depressiv macht, die die Freude und den Frieden, die Leichtigkeit und Gelassenheit aus unserem Leben rausnehmen und wir sagen, wie war es früher eigentlich mal, als ich über die Wiese gesprungen bin? Wenn wir erwachsen werden, wenn wir älter werden, manchmal legt sich das so viel Mehltau auf unser Leben. Bei vielen Menschen stimmt vielleicht das Äußere, das kann man sich noch herrichten, aber sie empfinden sich innerlich entstellt, verletzt und krank. Und leiden insgeheim verborgene innerliche unsägliche Not. Aber Jesus bleibt das nicht verborgen. Er sieht alles das, wenn er uns anschaut. Nicht anklagend, nein, sondern mit dem Blick eines Erlösers. Herr Jesus Christus, erbarme dich über mich. Manchmal kann so ein Gebet richtig befreiend sein. Und so sieht Jesus auch das ganze Ausmaß der Not dieser 10 aussätzigen Männer. Jesus, Meister, erbarme dich über uns, riefen die Männer. Was werden die Männer von Jesus erwartet haben? Dass sie Jesus auf der Stelle gesund macht? Also ich glaube das schon. Wenn ich dort gewesen wäre, einer von den 10, ich hätte gedacht, Jesus, jetzt auf der Stelle, ja, du hast es schon so oft gemacht, auf der Stelle, machst du mich jetzt gesund? Ich hätte mir das echt gewünscht. Doch Jesus sagt einfach, geht hin und zeigt euch den Priester. Die Männer sahen sich gegenseitig an. Wo blieb nur das Wunder? Nichts veränderte sich. Die Symptome der Krankheit blieben an der Hand, an den Füßen, im Gesicht, mit den hässlichen und schmerzenden Krankheitssymptomen sollen sich die Männer auf den Weg zu den Priestern machen? Warum nicht jetzt gleich die Heilung? Warum denn den Weg mit den Krankheitssymptomen antreten? Naja, werden Sie gedacht haben, wenn Jesus, der Meister, Ihnen sagt, Sie sollen sich auf den Weg machen, dann wird er auch irgendwie vielleicht die Heilung geschehen lassen. Ganz gewiss, der Glaube stirbt doch zuletzt in so einer Situation, oder? Aber mal ehrlich, Jesus hätte Ihnen doch den Gefallen tun können. Wie viel leichter wäre es den Männern gefallen, wenn sie gleich gesund den Weg zu den Priestern hätten gehen können? Warum versagt der Herr Jesus ihnen das? Liegt es daran, dass Jesus Christus uns Menschen viel tiefer, viel klarer, als wir es jemals vermögen, ansehen kann? Selbst ich mich, wenn ich mich ansehe, ich werde nicht in die tiefsten Tiefen meines Seins vordringen können. Aber Jesus kann das. Jesus ist nicht nur erschrocken von den grausigen Krankheitssymptomen des Aussatzes. Sie halten ihn nicht davon ab, die für das menschliche Auge verborgene, viel tiefer liegende Not zu sehen. Augenscheinlich hält es Jesus für notwendig, diesen Männern eine Gelegenheit zu geben, sich auch mit ihrem verborgenen Aussatz zu beschäftigen. Krankheit betrifft ja nie nur ausschließlich den Körper. Sie nimmt auch immer den ganzen Menschen in Beschlag, oft den Leib, immer die Seele und legt auch immer etwas offen über den Zustand unseres inneren Menschen. Uns berühren dann nämlich auf einmal, wenn wir ernsthaft krank sind, berühren uns dann auf einmal Fragen, die oft in Zeiten eines leichten und oberflächlichen gelebten Lebens kaum eine Rolle spielen. Fragen wie: Was hat mein Leben bisher ausgemacht? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Welche Früchte trägt mein Leben? Wo bin ich schuldig geworden? Und wo bin ich Menschen etwas schuldig geblieben? Wie sieht es mit meinem Frieden in meinem Herzen aus? Habe ich für mich ehrlich die Gottesfrage geklärt? Und so wies Jesus gewissermaßen die Männer auf einen Pilgerweg. Einen Weg in eine besondere Zeit des Nachdenkens hinein. Manchmal sind Krankheitszeiten Indizien dafür, dass wir über etwas nachdenken müssen. Dann beeinflussen uns oft auch tiefer liegende Dinge, die unbedingt bearbeitet werden müssen, die genauso der Erlösung, ja der Heilung, der Erlösung bedürfen, wie der äußerliche Aussatz. Ob die Männer auf ihrem Pilgerweg zu den Priestern dafür offen waren? Wahrscheinlich werden sie sich immer wieder ihre Hände, ihre Füße und ihr Gesicht befühlt haben, wenn doch bald dieser abscheuliche Aussatz heilen würde. Und dann tatsächlich, auf dem Weg geschah das Wunder. Während sie unterwegs waren, heilten die Wunden. Das war wirklich ein Wunder. Die äußerlichen Entstellungen verschwanden. Freudig zeigten sie sich den Priestern und erhielten von ihnen die Berechtigung, ihr Leben in Freiheit wieder aufzunehmen. Doch eigenartig, bei 9 Männern verliert sich nachher jegliche Spur. Das ist immer ein Alarmzeichen. Wenn in der Bibel sich bei Menschen die Spur verliert, das hat tiefer liegende Bedeutung. Wo sind die 9? Fragt Jesus. Hat sich sonst keiner gefunden, um Gott Ehre zu geben? Was treibt eigentlich uns, wenn Gott uns geholfen hat, wenn nach so manchem Stoßgebet sich eine Situation besserte? Will dann auch aus den Augen, aus dem Sinn? Nur einer der Männer kehrte zu Jesus zurück. Und ausgerechnet jener, der aus dem Mischvolk Samariens stammte, der sogenannte Samariter. In den Augen der Juden kein richtiger, wohlgefälliger Mensch. Sollte er wirklich der Einzige gewesen sein, der den von Jesus verordneten Pilgerweg genutzt hat, um sich den tiefen Fragen des Lebens zu stellen? Unglaublich. Was brachte ihn, im Gegensatz zu den anderen, zu der Entscheidung, zu Jesus zurückzukehren? Ich glaube, Folgendes macht den Unterschied. Der Samariter fand in seinem Heilungserlebnis zu einer echten Gottesbeziehung. Nicht nur sein körperlicher Aussatz heilte, sondern auch seine Seele wurde heil. Ja, er als ganzer Mensch, bis in die Tiefen seines Lebens, seines Seins hinein. Er konnte nicht anders. Alles Neue brach sich Bahn in einem lauten Lobpreis, einem Danklied, das tief aus seiner Seele förmlich sprudelte und mit dem er Gott ehrte. Laut singend fiel er vor Jesus nieder. Das muss schon eine eigenartige Situation gewesen sein, aber ihn konnte nichts mehr davon abhalten. So erfüllt war er davon und er fiel nicht mehr vor seinem Meister oder Wunderheiler nieder, für den er ihn am Anfang hielt, sondern er hat es erkannt vor dem Messias, dem Sohn des lebendigen Gottes, seinem Retter, Jesus Christus. Das erklärt seinen tiefsten Wunsch, zu Jesus zurückzukehren und ihm zu danken. Jesus sagt dann auch zu ihm: Dein Glaube hat dich gerettet. Du bist vollkommen an Leib, Seele und Geist gesund geworden. Hauptsache gesund. Und damit meinen wir oft verkürzt unseren Leib. Aber das ist nicht alles. Beim wahrsten Sinne, das ist nicht alles. Denn in Jesu Augen ist die eigentliche Krankheit von uns Menschen ein Leben in Gottes Ferne und Gottes Fremde. Ein losgelöstes Dasein ohne Bindung an den Lebensschenker und den Lebenserhalter. Jesus wollte die Männer eben nicht nur aus dem Lepradorf herausgerettet sehen, sondern auch aus ihrer zerstörerischen Beziehungslosigkeit gegenüber ihrem Schöpfer. Das laute Loben des Samariters zeigt, bei ihm war wirklich alles neu geworden. Er lebt nun auf einer ganz neuen Grundlage, einem neuen Vertrauen in den lebendigen Gott. Deshalb sagt Jesus zu dem Samariter: Steh auf und gehe hin, dein Glaube, dein Vertrauen, auf das er sich jetzt wirklich gestellt hat, ganz neu. Glaube heißt Vertrauen. Darauf hat er sich gestellt. Ich vertraue jetzt dem lebendigen Gott. Das hat dich gerettet, sagt Jesus. Was können wir machen, wenn wir lebendiges Gottvertrauen, nach diesem lebendigen Gottvertrauen verlangen, es erlangen möchten? Wir können so beten wie die 10 Männer. Jesus Messias, Retter der Welt, erbarme dich meiner. Manchmal brauchen wir wirklich, es ist gut, wenn uns das deutlich wird, dass wir das Erbarmen des lebendigen Gottes brauchen. Das Erbarmen Jesu. Und dann dürfen wir aus ganzem Herzen sagen: Jesus, erbarme dich unser. Was wird Jesus tun? Er wird dich liebevoll ansehen und dich dann auf einen Pilgerweg schicken, auf dem du die tiefen Fragen des Lebens heilsam vor Gott bewegen kannst. Gleichgesinnte auf dem Weg, die findest du in der Gemeinde Jesu. Die Menschen, die auch auf dem Weg sind. Mein Leben im Vertrauen auf den Messias zu gründen, rettet. Billiger geht's nicht. Und dann sprudelt vielleicht auch ganz anders der Dank darüber, dass Gott auch in diesem Jahr wieder viele Dinge wachsen lassen hat und uns dadurch auch seinen Segen zeigt. Amen.